Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Kaltschneuzig aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de.
Tag 5 der nordischen Ski-WM ist zu Ende und er war ein goldener Tag für den deutschen Skiverband. 2 Goldmedaillen gab es im Teamsprint der nordischen Kombinierer und im Team- oder im Mannschaftsspringen der Skispringer. Darüber müssen wir sprechen mit einem Mann vor Ort, einer unserer Experten aus der Sendung Kaltschneuzig, unserem Wintersport-Talk. Er arbeitet für die Sportschau im Moment in Seefeld. Das ist Dirk Hofmeister. Hallo Dirk.
Hallo Andreas.
Dirk, du bist vor Ort und hast heute 2 Goldmedaillen erlebt von den Skispringern und von den nordischen Kombinierern. Du warst heute den ganzen Tag in Innsbruck vor Ort. Deswegen ist unser Fokus etwas mehr auf dem Skispringen beziehungsweise auf der nordischen Kombination heute. Aber aus deutscher Sicht waren das ja die erfolgreichen Wettbewerbe. Lass uns als erstes bitte über das Skispringen der Mannschaft sprechen. Das hat nämlich die deutsche Mannschaft gewonnen in der Besetzung Karl Geiger, Richard Freitag, Stefan Laie und Markus Eisenbichler. Und die Art und Weise, glaube ich, ist die, die am meisten heraussticht. Sie haben knapp 60 Punkte Vorsprung am Ende vor den zweitplatzierten Österreich und den drittplatzierten Japan. Das war von vorne bis hinten eine rundum quasi perfekte Leistung der deutschen Mannschaft, oder?
Also das kann man so sagen. Das hat auch vor Ort, hat das niemand tatsächlich erwartet. Geschweige denn zu träumen geglaubt. Ne? Also jetzt vielleicht nach dem gestrigen Tag, nach den beiden Medaillen für Eisenbichler und Geiger schon eher. Ne? Da wusste man, okay, man kommt mit der Schanze ganz gut klar und kann hier vorne mitspringen. Hat gestern auch sich entsprechend positiv gezeigt. Ja, wir wollen morgen schon eine Medaille gewinnen. Aber wie dominant es denn letztlich war und wie, ich meine, zur Halbzeit gab es ja irgendwie schon 22 Punkte Vorsprung, hätte man zur Halbzeit ja eigentlich fast schon die Medaillen überreichen können. Das war schon sehr überraschend. Muss natürlich auch sagen, die Konkurrenz hat, der ein oder andere in der Konkurrenz hat auch gepatzt, hat quasi nicht das geleistet, was er zu leisten normalerweise imstande ist. Aber auf jeden Fall der Fokus auf der deutschen Mannschaft. Man kann doch tatsächlich so ein bisschen sagen, das System Schuster, ne, ist ja in der letzten Saison für den deutschen Skiverband, das greift jetzt richtig, ne, die können gut springen, die können sich gegenseitig motivieren, da ist auch eine gute Stimmung im Team. Ich habe den Andy Wellinger, der war genauso happy, der hat quasi nach dem Springen, wir Fotografen standen auf so einer Plattform noch, hat er gesagt, wollt ihr ein Mannschaftsfoto haben, dann organisiere ich euch das, und hat die dann quasi auf der anderen Seite nochmal aufgestellt mit allen Betreuern oder so. Also der, selbst Andy Wellinger, der ja auch vielleicht sauer sein könnte, dass er nicht mit dem Team ist und eine sichere Medaille ihm davon abhanden gekommen ist. Selbst der war jetzt auch auf der Mädelsplaza total mannschaftsdienlich, hat sich sehr gefreut, ist mitgegangen, und man merkt einfach, da ist wirklich ein ziemlich guter Teamspirit in der deutschen Mannschaft, und möglicherweise war das auch der Grund, warum sich die einzelnen Springer dann heute steigern konnten und letztlich auch so deutlich gewinnen konnten.
Ich habe mal jetzt nachgeguckt, es gab wirklich keinen einzigen Ausfall. Du hast es gesagt, die anderen Mannschaften haben zwischendurch immer mal gepatzt. Wir müssen gleich noch über Polen und Norwegen sprechen, aber insgesamt gab es ein durchgehend solide springende deutsche Mannschaft. Natürlich haben Markus Eisenbichler und Karl Geiger durch ihre beiden Medaillen gestern enormes Selbstvertrauen gehabt. Richard Freitag war nicht ganz so zufrieden gestern. Stefan Laie war gestern gar nicht dabei. Andreas Wellinger war gestartet. Aber da war keine Nervosität zu spüren. Da war auch kein Druck zu spüren. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass es gestern 2 Medaillen gegeben hatte, waren alle super entspannt und haben sich gedacht, hier, heute kann uns gar nichts passieren. Und so eine knappe Woche Training auf dieser Bergiselschanze scheint den deutschen Skispringern eine ganze Menge gut getan zu haben.
Also, ne, wenn man vor allem auch bedenkt, was die Deutschen für eine Geschichte in der Bergiselschanze haben. Ne? Also Richard Freitag ist hier gestürzt. Markus Eisenbichler hat hier erst im Januar seine Siegchance in der Vierschanzentournee verspielt. Muss man schon sagen, dass das mental eine sehr beeindruckende Leistung ist. Ich habe gestern auf der Mädelsplaza kurz mit dem Stefan Laie sprechen können, habe ihn gefragt, ob er nicht ein bisschen sauer war, weil er ja gestern in dem Einzelspringen nicht da war. Und dann hat er mich total entgeistert angeguckt und gesagt, nee, ich freue mich, dass jetzt Eisei und Karl Geiger eine Medaille gewinnen. Also es war für ihn völlig fremd, die Frage zu mir zu hören, ob er sich ärgert, nicht gesprungen zu sein. Da ging es viel mehr darum, sich darüber zu freuen, dass es da zwei Teamkollegen gab, die Medaillen gewonnen haben. Und das hat heute auch, das hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen, ich war am Probesprung, war ich oben am Absprung und man sieht ja, wie, wenn die Springer dann am Absprung sind und wie sie so miteinander sind, wie sie fokussiert sind und so. Und da hatte ich schon das Gefühl, seit Richard Freitag hat sich so ein bisschen rübergelehnt, hat so ein bisschen lässig runtergeguckt und ein bisschen geschmunzelt. Also na, auch da habe ich schon gemerkt, er ist eine gewisse Gelöstheit, nicht so eine Verbissenheit schon mit dem Probesprung. Und klar, die ersten Sprünge, die Probesprünge waren auch schon gut. Das hat sich dann tatsächlich beflügelt und dann gab es keinen Ausreißer nach unten.
Die deutsche Mannschaft hat, ich habe es eben schon erwähnt, mit knapp 60 Punkten Vorsprung gewonnen vor Österreich mit Philipp Aschenwald, Michael Heiborg, Daniel Huber und Stefan Kraft. Und Stefan Kraft, der gestern ja etwas knapper dann noch an der Medaille vorbei war, beziehungsweise der am nächsten dran war an der Medaille, der war gar nicht so ein bisschen der MVP dieser Mannschaft, hatte ich das Gefühl. Das war in meinen Augen Daniel Huber. Wie hast du das gesehen?
Ist natürlich schwierig, weil die auch von unterschiedlichen Gates gesprungen sind. Ne? Also Daniel Huber hatte mehr Anlauf als Stefan Kraft, so wie die gesamte Gruppe von Daniel Huber, dass man jetzt quasi nicht nur die Weiten so sehen kann und auch nicht nur die Platzierung beim dritten Springer wird immer mal gerne jemand versteckt. Es ist nicht so wie früher, dass quasi der erste der schwächste Springer ist und dann hinten raus der Beste. Was aber auf jeden Fall funktioniert hat, dass die Zuschauer in der Bergiselschanze die Österreicher nach vorne getragen haben. Und ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ich weiß, dass zwischen dem zweiten und dritten Springer, dass es dann so ein bisschen kribbelig war, ob man quasi auf den Platz 4 abrutscht. Und da war natürlich Daniel Huber schon eine wichtige Person, die die Österreicher wieder vorne rangebracht haben, sodass Stefan Kraft dann letztlich den Sieg nach Hause bringen konnte. Also das kann man schon sagen. Allerdings muss man auch sagen, dass die Österreicher insgesamt ganz gut performt haben. Selbst der Philipp Aschenwald, der glaube ich nur Sechster oder Siebter war in seiner Gruppe, ist noch ein sehr junger und ihn da quasi in dieses WM-Spring zu werfen, hat einen gewissen Mut bedarf und den hat er letztlich dann auch zurückgezahlt.
Die Japaner sind am Ende auf Platz 3 eingetroffen. Ryo Kobayashi hilft nicht ganz, um hier dann ganz vorne mit reinzuspringen. Es waren dann 70 Punkte Rückstand auf die deutsche Mannschaft. Yukiya Sato, Daiki Ito und Junichiro Kobayashi komplettierten dann auch das Team. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, das war ein Erfolg für die Japaner, gerade weil man Polen distanzieren konnte und natürlich auch die Norweger.
Das war ein Riesenerfolg. Die haben sich danach, auch jetzt auf der Medalsblase, haben die sich riesig gefreut. Die haben sich im Stadion auch schon riesig gefreut und man hat auch ein bisschen Unglauben gesehen. Jeder, der runtergesprungen ist, obwohl die Medaillen die ganze Zeit immer irgendwie in greifbarer Nähe waren, hat quasi im Auslauf ein bisschen einen skeptischen Blick gehabt. Reicht es denn für die Mannschaft? Reicht es denn, dass wir die Medaille holen? Und umso größer war letztlich dann die Freude, dass sie gewonnen haben. Sie waren, glaube ich, zwischendurch mal auf dem 5. Platz abgerutscht. Aber letztlich, also ich glaube, Daiki Ito war derjenige, der da die schwächsten Sprünge gezeigt hat. Genau, aber letztlich mit ein bisschen Unglauben, aber dann letztlich eine Konstanz. Und ich sagte es vorhin schon, die Norweger und die Polen, die haben leider nicht so performt, wie man es von ihnen erwartet hat. Und die Japaner haben das dann genutzt und haben letztlich verdient dann auch die Medaille gewonnen.
Welche Nation ist enttäuscht, dann Norwegen oder Polen über die verpasste Medaille? Was meinst du?
Ich habe in der Position, in der ich stand, habe ich viel mit polnischen Journalisten gestanden. Und die polnischen Skisprungjournalisten sind schon ziemlicher Tross. Die polnischen Skisprungfotograf ist ein ziemlicher Tross. Also da gibt es quasi eine gewisse Erfolgsverwöhntheit, gerade jetzt auch, wenn man an die letzten Jahre, auch an die Entwicklung denkt, ne, die da gemacht wurde, an das Nachwuchssystem, was da entwickelt wurde. Und eigentlich hat man so im vorletzten Jahr gedacht, okay, jetzt setzt dieses Nachwuchssystem, setzt sich durch und wir werden quasi zumindest im Teamwettbewerb in den nächsten Jahren mit Sicherheit Medaillen holen. Und ich würde behaupten, dass die Polen von ihrer Erwartungshaltung, sie sind auch Titelverteidiger gewesen, auf jeden Fall reingegangen sind, dass sie eine Medaille holen. Und dementsprechend waren sie, glaube ich, dann letztlich auch enttäuscht.
Ja, also die Enttäuschung war groß bei den anderen Nationen, aber die deutsche Mannschaft gewinnt das Skispringen in der Mannschaft vor Österreich und Japan. Polen Vierter, Norwegen Fünfter, Slowenien dann mit Peter Priots zum Beispiel auf Platz 6. Wir hatten noch 3 weitere Wettbewerbe an diesem Tag. Die nordischen Kombinierer waren heute Morgen auch in Innsbruck am Start mit ihrem Skisprung, sind dann rüber nach Seefeld gefahren für ihren Langlauf. Und auch dieses Rennen wurde von dem deutschen Team gewonnen. Erik Frenzel und Fabian Riesle haben am Ende mit 8,2 Sekunden Vorsprung vor Jan Schmid und Jarl Magnus Rieber gewonnen. Österreich wurde Dritter in der Besetzung Franz Josef Riehl und Bernhard Gruber. Und auch hier können wir sagen, der Grundstein für diese Goldmedaille der deutschen Mannschaft wurde auf der Sprungschanze geebnet.
Genau, das kann man genauso sagen. Und vielleicht noch ein bisschen überraschender als bei den Skispringern, die ja die Saison auch konstant zumindest vorne mit reingesprungen sind, muss man sagen, dass die erfolgsverwöhnten Kombinierer, also keine großen Titel gingen an den Deutschen vorbei. Wir erinnern uns, vor 2 Jahren gingen alle Titel an Johannes Rützek. Und in dieser Saison lief das halt überhaupt nicht. Und sie haben vor 2 Wochen haben sie noch in Oberstdorf in Garmisch-Partenkirchen an der Sprungform gefeilt. Erik Frenzel ist Anfang Februar nochmal nach Planitz, weil er das Gefühl hatte, ich habe überhaupt kein Gefühl, auf kleinen Schanzen zu springen. Ich brauche die große Flugschanze, um so ein bisschen wieder ein Gefühl zu bekommen fürs Fliegen. Also vor 2 oder 3 Wochen sah das überhaupt nicht so aus, als ob die Deutschen vorne reinspringen können. Und jetzt ist der zweite Wettbewerb, wo Erik Frenzel und auch Fabian Riese, der jetzt in der Saison vielleicht derjenige ist, der am konstantesten war, zeigen so eine deutlich starke Leistung. Das ist schon sehr überraschend. Also natürlich vor allem von Erik Frenzel ausgehend die Überraschung, weil das von ihm vor 2 Wochen niemand gedacht hatte. Aber insgesamt auch dass die mannschaftliche Geschlossenheit. Fabian Riese ist ja auch vorne so stark springt. Das ist, das ist sehr überraschend. Man muss vielleicht so Erik Frenzel sagen, ne? Ich bewundere das auch sehr an ihm, weil er offenbar sich so fokussieren kann. Also die Großwettbewerbe, er hat ja auch vor 2 Jahren, auch wenn alle großen Titel oder die Weltmeistertitel alle an Johannes Rützek gingen, aber er hat dort auch Medaillen geholt. Zum Olympiasieg letztes Jahr hat er sich, obwohl die Saison nicht gut lief, so fokussieren können, dass er einen Olympiasieg geholt hat. Ich habe mit einem Kollegen vom Hörfunk gesprochen, der sagte, dass er bei einem Treffen im Herbst mit Erik Frenzel schon sprechen konnte und dass er ihm sagte, mein Ziel ist die WM und ich mache alles für die WM. Und dass sich jemand so konzentriert und so fokussiert dahin vorbereiten kann, trotz aller Nerven, seine Familie hat da auch sehr drunter gelitten, dass er oft jetzt nicht da war. Da muss man wirklich alle Hüte ziehen, dass es ihm gelungen ist. Jetzt muss man mal schauen, wie es auf der kleinen Schanze jetzt in Seefeld läuft. Aber auf der großen hat er einfach bewiesen, dass er ja wirklich ein Champion ist.
Wenn man seine Saisonplanung nur auf die WM auslegt, so wie Erik Frenzel, wie du es gerade gesagt hast, und dann zweimal Weltmeister wird, kann man sagen, Zielerreichung erfüllt, oder?
Absolut. Also ne, man muss quasi, ich glaube, irgendjemand hat mal gesagt, ein Champion macht aus, dass du quasi zu den wichtigen Terminen, dass du da topfit bist, ne? Es ist schön, Weltcups zu gewinnen, es ist auch schön, Weltcup-Gesamtsieger zu sein. Aber es gibt halt quasi alle 2 Jahre bei den nordischen Skisportlern diesen Höhepunkt, die Weltmeisterschaft. Und wenn es einem gelingt, genau dahin fokussiert, fit zu sein, das ist schon was Besonderes. Ne? Während zum Beispiel bei Jarl Magnus Rieber, der die ganze Saison dominiert hat, merkt man, das ist auch seine erste, wo er so im Fokus steht. Vielleicht mental auch schwierig für ihn ist. Das hat man im Einzelwettbewerb gesehen. Und den Champion Erik Frenzel, der 2011 seine erste Medaille gewonnen hat, seine erste Goldmedaille, macht eben aus, dass er da eben auch viel Erfahrung hat und dass er offenbar so seinen Körper so gut kennt, dass er ihn genau zu diesem Termin hin dann auch gut, ich sag's mal in Anführungsstrichen, programmieren kann.
Er war gut programmiert, Erik Frenzel, Fabian Riesel auf Platz 1, auf Platz 2 Jan Schmid und Jarl Magnus Rieber. Die Medaillen waren relativ früh in diesem Langlauf dann vergeben an Deutschland, Norwegen und Österreich. Deutschland hatte zwischendurch immer so 20, 25 Sekunden Vorsprung, dann schmolz das zusammen auf 10 Sekunden. Am Ende waren es 8,2 Sekunden, da hat dann auch Fabian Riesel etwas abgebrochen, beziehungsweise ist ein bisschen langsamer gelaufen. Jan Schmid, Jarl Magnus Rieber auf Platz 2 und Franz Josef Riehl, Bernhard Gruber für Österreich auf Platz 3. Für Jarl Magnus Rieber wird es sicherlich wichtig gewesen sein, nach diesem quasi perfekten Winter für ihn dann auch mit einer Medaille hier auf jeden Fall aufzutauchen.
Also er war jetzt auf der Medals Plaza. Ich habe ihn vorhin ja im Langlaufstadion nicht gesehen, aber jetzt auf der Medals Plaza habe ich ihn gesehen und da hat man schon gemerkt, dass er irgendwie, dass da schon eine ganz schöne Last abgefallen ist. Ne? Dass die Medals Plaza war auch vor allem wegen der Langlaufwettbewerbe mit norwegischen Fans voll und die haben es natürlich auch sehr gefeiert und man hat schon gemerkt, dass er tatsächlich eine große Rührung bei ihm ist. Er ist ja eher so ein bisschen, naja, man könnte sagen, vielleicht ein bisschen schüchtern oder vielleicht, man könnte auch sagen, er ist ein Eisblock, ne? Also er redet nicht so viel, er ist auch eher ein bisschen ruhig, ein bisschen unsicher. Aber da hat man schon gemerkt, dass ihm das sehr nahe geht, dass er diese Medaille gewonnen hat. Und ja, kann man sagen, zum Glück, es gibt ja auch wenn ich jetzt zum Beispiel an Sarah Takanashi im Skispringen denke, gibt ja auch Sportler, die quasi über den Weltcup oft dann top sind und bei Großveranstaltungen versagen dann so ein bisschen die Nerven. Ja, und Markus Riegner hat heute bewiesen, dass er eben auch zu Medaillen laufen kann.
Die nordische Kombination wurde dann also auch vom DSV gewonnen. Wir hatten noch zwei Wettbewerbe beim Langlauf. Bei dem Teamsprint der Damen gewann Schweden vor Slowenien und Norwegen. Und bei den Herren gewann Norwegen vor Russland und Italien. Die deutschen Damen sind auf Platz 6 am Ende eingelaufen. Die deutschen Herren waren nicht im Finale vertreten.
Genau, vielleicht kann man dazu noch sagen, dass die bei den deutschen Frauen ist es schon ein bisschen enttäuschend und die waren auch sehr enttäuscht, dass sie in ihrem Finale nur Sechste wurden. Sie haben ihre Halbfinalergebnisse haben mehr erwarten lassen, dass sie weiter vorne reinlaufen. Sie haben dann im Interviews nach dem Rennen gesagt, dass sie wohl ein bisschen Materialprobleme hatten, während sie halt in den Vorläufen und im Halbfinale sehr gutes Material haben, hatten sie im Finale dann irgendwie Glatten, die nicht so gut gelaufen sind und haben sich schwerer getan. Das hat man wohl auch bei den Abfahrten gesehen. Und bei den deutschen Männern war nicht mehr zu erwarten. Der Bundestrainer Schlickenrieder zeigte sich allerdings ein bisschen enttäuscht von Janosch Sprucker, dem Jungen, den er quasi die WM ermöglicht hat, der halt einen Sturz hatte und dadurch auch dann weit abgeschlagen ins Ziel kam.
Also die deutschen Langläufer gehen ohne Medaille hier raus aus den Teamsprints. Es war nicht unbedingt damit zu rechnen. Die deutschen Damen auf Platz 6.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dirk Hofmeister ist vor Ort für die Sportschau und ist in Seefeld bzw. in Innsbruck zu Gast. Du warst heute den ganzen Tag in Innsbruck. Innsbruck ist dann auch immer, wir sprechen hier bei meinsportpodcast.de dann auch immer über die Vier-Schanzentournee in Innsbruck. Innsbruck ist immer ein sehr, sehr heißes Pflaster, weil die Stimmung unglaublich gut in diesem Kessel ist, weil sehr, sehr viele österreichische Fans dann auch dabei sind. Dieses Jahr war eine kleine Ausnahme bei der Vier-Schanzentournee. Wie war es heute vor Ort?
Also vor der WM war ja so ein bisschen die Frage, ob der Geist von 1985, ne? 1985, die WM in Seefeld sind die legendären Weltmeisterschaften, die auch viel noch in Erinnerung sind als sehr emotionale, als sehr stimmungsvolle Weltmeisterschaften, ob sich das quasi auch 2019 halten kann. Und man kann jetzt nicht nur für Innsbruck, sondern auch für Seefeld sagen, dass es die Stimmung halten kann. Und ein sehr gutes Beispiel war sowohl das Springen gestern auf der Einzelschanze das Einzelspringen gestern in Innsbruck, als auch heute das Teamspringen. Ich muss sagen, super Wetter. Also es war tatsächlich, man hat ja im Januar zum Springen bei der Vier-Schanzentournee hat man oft Nebel oder Wind oder irgendwie Schneefall, ne? So. Und das im Februar zu machen, sollte sich vielleicht die FIS überlegen, die Vier-Schanzentournee im Februar zu legen, weil es jetzt tatsächlich die ganze Woche Sonnenschein gewesen. Das hat sicher nochmal die Fans angelockt. Es war eine atemberaubende Kulisse, ne? Die Berge im Hintergrund, dann der berühmte Blick auf den Friedhof in Innsbruck, den die Springer haben, die Menschen, die Fans sind mitgegangen. Es war auch tatsächlich eine sehr freundliche Atmosphäre, hatte ich so das Gefühl. Also, ne, in anderen Schanzen habe ich das zum Beispiel erlebt, zum Beispiel in Zakopane, wo die Stimmung auch sehr schön ist, aber eben auch fast ein bisschen giftig, ne? Wir erinnern uns, dass Sven Hannawald damals 2002, glaube ich, mit Schneebällen beworfen wurde und so. Heute war das tatsächlich eine sehr freundliche, eine sehr zugewandte Stimmung mit deutschen, polnischen und österreichischen Fans natürlich, die das dominiert haben. Die Österreicher, hatte ich das Gefühl, haben sich mit den Deutschen auch sehr gefreut, obwohl es immer so vorher so gefrotzelt wurde, ja, auch wenn wir keine Goldmedaille gewinnen, aber ihr sollt die auf keinen Fall gewinnen. Aber das ist eher so ein bisschen, wahrscheinlich sowas wie ein bisschen der Schmäh, der so ist, den Deutschen nicht zu gönnen. Mein Eindruck heute war, dass es sehr freundlich war, dass die Stimmung, dass die Leute sehr viel mitgegangen sind und dass auch ich, der im Zielauslauf stand, durchaus immer mal Gänse Gänsehaut hatte, wenn quasi ein Österreicher gesprungen ist und dann das ganze Stadion mitgegangen ist. Also muss ich sagen, sehr, sehr beeindruckend.
Du hast gerade die WM von 1985 angesprochen. Damals in Seefeld hatte Hermann Weinbuch ja die Goldmedaille im Einzel in der nordischen Kombination geholt und dann auch mit Hubert Schwarz und Thomas Müller damals die Mannschaftsgoldmedaille geholt. Und du hast die Stimmung jetzt angesprochen. Hermann Weinbuch an sich, über den gibt es ja inzwischen dann auch viele Gerüchte, ob er vielleicht nach diesem Jahr dann abtritt. Er hat für die deutsche nordische Kombination in den letzten 30 Jahren ja quasi alles gemacht. Wie ist dein Gefühl im Moment da?
Das ist eine gute Frage. Ist wahrscheinlich auch die falsche Frage, die man Hermann Weinbuch hier in Seefeld stellen kann, weil Seefeld hat er ja auch durch die ganzen Erfolge im Nordic Triple mit Erik Frenzel auch sehr gute Erinnerungen, nicht nur durch seine eigenen Erfolge 1985. Also ehrlich gesagt habe ich letztes Jahr gedacht, dass Hermann Weinbuch zurücktritt nach Olympia. Dann hat er noch mal ein Jahr drangehangen. Wir haben vor 2 Jahren schon darüber gesprochen, ob er abtritt. Ich glaube, dass er so ein bisschen den perfekten Absprung sucht, wie zum Beispiel Ronny Ackermann, der das ja letztlich übernehmen soll, wie gut er im Team integriert ist, wie gut ist das System, das er aufgebaut hat, auch gerade den Nachwuchs, Vinzenz Geigers zum Beispiel da zu nennen oder Terence Weber heranzuführen, wie gut das funktioniert. Also eigentlich müsste man sagen, nach dieser Saison könnte er abtreten und hätte nichts falsch gemacht, aber das hätte er genauso letztes Jahr oder vor 2 Jahren tun können. Also ich kann da nicht so richtig reingucken. Vieles spricht dafür, dass er nach dieser Saison sagt, ich beende meine Bundestrainerkarriere und schaue nur noch zu. Aber genau dieselben Gründe hätte es letztes Jahr oder vor 2 Jahren gegeben.
Ja, sehr, sehr interessante Personalie, Hermann Weinbuch, weil wie gesagt, unter seiner Ägide waren die deutschen nordischen Kombinierer halt so unfassbar erfolgreich. Aber Ronny Ackermann, man hat ja das Gefühl, dass da schon wirklich der Nachfolger in den Startlöchern steht.
Genau, also Ronny Ackermann und Kai Pracht sind ja die beiden, die das so ein bisschen koordinieren. Ronny Ackermann, auch wenn man das sieht, es gab jetzt dieses Jahr in OTP einen Weltcup, wo Hermann Weinbuch selber nicht vor Ort war, wo er sich mit Erik Frenzel aufs Skispringen konzentriert hat und Ronny Ackermann dort hat die Dinge laufen lassen. Also dieses, ich übergebe Ronny Ackermann das Zepter, das geht schon Stück für Stück voran. Also wir wissen ja, dass Ronny Ackermann schon der Cheftrainer, was das Springen betrifft, ist. Ne? Also er konzentriert sich sehr stark auf das Disziplintrainer vom Springen. Also dieser Thronablöser, die findet schon sukzessive statt. Aber ich weiß nicht, wer bei Hermann Weinbuch in den Kopf gucken kann. Vielleicht weiß es seine Frau, vielleicht weiß es Ronny Ackermann. Ich weiß es nicht, wann er zurücktritt und wann Ronny Ackermann dann komplett das Team übernimmt.
Sollte eine Entscheidung nach dieser Saison getroffen werden, dann werdet ihr es hier natürlich bei Kaltschneuzig, dem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de hören. Lass uns noch ein bisschen darüber sprechen, über die Atmosphäre dort in Seefeld und in Innsbruck. Wie sind die Wege? Ich meine, Innsbruck als Skisprungort ist natürlich klug gewählt, dadurch, dass es die größte Schanze dann auch neben Bischofshofen in Österreich ist. Wie sind die Wege hin und her? Wie ist die Organisation dort?
Also die Organisation ist gut bis penibel, bis ein bisschen nervig. Also zur Organisation gehört ja auch Security, ne? Und ich kenne das von anderen Weltmeisterschaften, das ist glaube ich jetzt meine 5. oder 6. nordische Skiweltmeisterschaft, wo es quasi am Anfang gerade die Security noch sehr darauf bedacht war, dass man nur die Zugänge hatte, wo man quasi auch die abgedruckt war, ne? Und das hat Tagen hat sich das so ein bisschen eingespielt. Man kannte die Leute an den Venues und dann war es alles irgendwie entspannter. Und hier ist es so, dass die Leute das wirklich alles sehr ernst nehmen, ne? Dass die Shuttles genau dann fahren, wenn die Uhrzeit dasteht, dass die Security immer wieder auf meine Akkreditierung guckt. Also das ist ein bisschen das Perfekte, aber das, was auch ein bisschen nerviger ist. Andererseits muss man sagen, das ist tatsächlich sehr perfekt. Also es gibt Park and Ride für die Zuschauer. Es gibt Shuttles für die Zuschauer. Es gibt geführte Zu- und Abwege zu den Stadien. Also das wirkt alles sehr organisiert, sehr gut organisiert. Die Stadien und die Anlagen sind im perfekten Schuss. Die Zuschauer sind tatsächlich sehr nah dran. Also die Langläufer, es gibt 2 Haupttribünen im Langlaufstadion. Die Langläufer kommen da in jeder Runde 2-mal vorbei. Also es gibt quasi da auch für die Zuschauer, die sehen die Langläufer und die Langläufer kriegen die Atmosphäre direkt mit. Das ist sehr beeindruckend. Dann ist alles ziemlich dicht dran an dieser historischen Kirche, die so ein bisschen das Wahrzeichen von Seefeld ist. Es gibt da auch so eine sogenannte Nordic Mile, wo es eben Fressbuden gibt, wo man aber eben auch Schlittschuh laufen kann und wo man irgendwelche anderen Spiele machen kann. Also auch der Zugang zu den Venues ist so ein bisschen so ein bisschen so gestaltet, dass man sich da nicht langweilt. Dann ist die Mädelsplaza ist sehr groß. Ich bin schwer am Schätzen, aber ich würde sagen, da passen 5000 Leute locker drauf. Und die sind da auch drauf. Die Mädelsplaza ist in der Nähe von dieser Kirche, die dann auch während der Medaillenübergabe immer angestrahlt ist. Also das wirkt alles sehr atmosphärisch, alles sehr dicht. Seefeld an sich ist ja nur ein relativ kleiner Ort. Ich glaube, 3000 Einwohnergemeinde. Das heißt, die Wege hier in Seefeld sind auch alle sehr, sehr kurz. Die Zuschauer, die da sind und in Seefeld wohnen, die sind dadurch auch sehr dicht dran. Das kann dir passieren, das ist mir mehrfach passiert, wenn ich irgendwie zum IBC früh gelaufen bin, dass mir quasi die österreichischen Skispringer joggend entgegengekommen sind oder die norwegischen Langläufer, obwohl die ein bisschen außerhalb wohnen, aber die sind mir auch schon begegnet. Also auch der Zugang von den Fans zu den Sportlern ist durchaus gewährleistet. Was ein bisschen anstrengend ist, ist tatsächlich der Weg nach Innsbruck, weil es gibt nur eine Straße. Man fährt, wenn man gut fährt, fährt man so eine halbe Stunde ungefähr. Aber gerade nach dem Skispringen oder nach einer Entscheidung in Seefeld wollen dann alle irgendwie raus aus dem Ort oder nach Innsbruck nach einer Skisprungentscheidung wollen dann alle zur Mädelsblase. Also das ist ein bisschen zäh. Das kenne ich von anderen Weltmeisterschaften anders. In Lahti war es zum Beispiel so, da war alles innerhalb von einem Umkreis von einem Kilometer. Das war auch für mich als Journalist, der fotografiert, der Fotos wegschickt, der Geschichten schreibt, total leicht, dann wieder im Pressezentrum zu sein und dort arbeiten zu können. Das ist hier alles ein bisschen weiter. Aber die Gesamtatmosphäre, das, was die Weltmeisterschaft in diesem malerischen Ort umgeben von Sonnenschein und von schneebedeckten Bergen, das, was die Gesamtweltmeisterschaft ausmacht, ist schon sehr, sehr stimmungsvoll. Und ich reise leider morgen am Montag ab und ich habe schon ein bisschen eine Träne im Knopfloch, weil es mir doch sehr gut hier gefallen hat und ich auch sehr atmosphärische Weltmeisterschaften hatte.
Morgen gibt es dann in Seefeld nur das Training der Damen von der Skisprungschanze beziehungsweise den Skisprung, das Skisprungtraining bei der nordischen Kombination und das Training im Langlauf, also morgen quasi ein Medaillenruhetag. Das wäre Dirk Hofmeister von der Sportschau, auch einer unserer Experten bei unserem Wintersport-Talk kaltschnäuzig, der uns hier die Atmosphäre rübergebracht hat beziehungsweise dann auch über die zwei goldenen Medaillen der DSV-Adler beziehungsweise der nordischen Kombinierer berichtet hat. Danke, Dirk.
Ich danke auch.
Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.